Fußball ist besser als Volleyball. Buh, buh, buh.
Alleine schwer, der Podcast mit Mats, Jonas und Luki.
Mats, Jonas, Luki, Mats, Luki. Jonas, Mats, Luki.
Leute, Laura Siegemund erlebt gerade den Höhepunkt ihrer Karriere. Sie wird bei Alleine ist schwer erwähnt und das war's vom Tennis. Jetzt geht unser nächster Punkt über. Ich wollte eigentlich sagen, ich hab euch gewarnt, der Einstieg wird größenwahnsinnig.
Nee, du hast gesagt, er ist abgehoben. Ich wusste nicht, dass er größenwahnsinnig ist.
Ich sag's ehrlich, ich habe ihn noch ein bisschen umformuliert in den Sekunden, bevor wir angefangen haben und dadurch wurde er noch schlimmer. Also was ich eigentlich sagen wollte, wir haben gerade noch Laura Siegemund den ersten Satz gegen Arina Sabalenka gewinnen lassen. Und jetzt nehmen wir hier auf. Das ist gerade relativ frisch, unsere Aufnahme. Kurz bevor wir am Mittwoch dann rauskommen, habe ich mir gedacht, warum uns nicht mal mit einem Wimbledon-Halbfinale auf eine Stufe stellen, oder?
Nicht gut. Glaubt ihr, Laura Siegemund bei kurz vor Einzug ins Halbfinale und zweimalige Mutter mit 38, die interessiert sich dafür, was wir hier sagen?
Die hat Zeit, sich das anzuhören, ne?
Hey, du wurdest bei Alleine ist schwer erwähnt.
Wenn sie ins Halbfinale eingezogen ist, wird sie das verschieben, weil sie die Folge erst noch zu Ende hören muss.
Das kann sehr gut sein.
Mr. Siegemund, ja. Ask for permission to come on the court 30 minutes late. She's im, ich würde sagen,
nee, mach weiter.
Ich wollte erst embarrassed sagen. She's embarrassed by the latest episode of Alone is Heavy.
Alone is Heavy? Okay, alright. Dann haben wir hier die Dad-Jokes schon mal abgegrast. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen zu Alleine schwer. Wir sind da, Leute. Wie geht's euch? Was macht ihr? Wo seid ihr? Haben wir das jemals thematisiert? Tun wir es heute?
Nee, es ist auch völlig egal. Ich wollte eher gerade sagen, habe ich eine Folge von Talk ohne Gast gehört. Da haben Moritz Neumeier und Till Reiners wirklich nach einer Stunde die Leute erst begrüßt. Und dann war die Folge vorbei.
Das ist
vorbei.
Geil. Das ist funny.
Das
ist
ja,
geil.
Da kam das Intro und dann war die Folge vorbei. Fand ich extrem witzig. Ja.
Naja. Ist das ernst gemeint? Also ist das ein Podcast, den du mir jetzt auch empfehlen würdest? Einfach mal so live on air? Weil ich habe den ganz oft schon, wenn ich hier falsch aber lustig
anschaue. Ich höre jede Folge von Talk ohne Gast.
Ja? Ja, okay.
Ja, ist wirklich lustig. Ja.
Weil da wird es oft erwähnt und dann ich habe es noch nie angehört und da habe ich gedacht, warum nicht mal hier meine Lieblings-Podcast-Referenten fragen?
Also fairerweise ist es der einzige Podcast, den ich immer höre eigentlich.
Okay, das ist eine Ansage.
Ich überlege gerade.
Handelsblatt, das Handelsblatt. Ab.
Genau, ich höre ganz viele
Handelsblatt-Dailies.
Genau. Morning Update mit Gabor Steingart.
Das hast du mir, glaube ich, wirklich mal empfohlen. Ich meine, das hätte ich mal wegen dir mal eine Zeit lang gehört.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob der überhaupt Gabor Steingart heißt. Aber heißt so, ne?
Das weiß ich nicht. Ich würde auch aus Prinzip, das ist das Einzige, was ich wirklich gar nicht mag, ist, wenn die sich bei diesem komplett durchproduzierten Podcast, wenn man 100-mal während einer Folge erfährt, wer den jetzt macht. Das höre ich jetzt nicht. Also ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, der mir als erster in den Kopf kommt, weil ich glaube, er war auch mal Gast bei uns und ja auch wirklich sehr, sehr sympathisch und alles.
Jahan
Baksh. Nee, oder wir haben ihn, warte mal, ja, irgendwo, vielleicht bin ich auch gerade falsch abgebogen, das Clip, da frage ich
so wie gestern hatten wir nicht, ne? Also.
Ja. Und ich meine wirklich, ich bin immer richtig sauer, wenn dann so 3 Minuten vor Ende der Folge einfach schon so dann nur diese Info wiederkommt. Ich verstehe es, weil man natürlich auch dann die Credits irgendwie haben möchte und geben möchte, aber dafür höre ich
es halt
nicht.
Ich höre nicht
eine 40-Minuten Folge dafür, dass die ersten 3 und die letzten 4 Minuten dann sind, wer das jetzt produziert hat und was noch. Und eine Podcast, ganz schlimm, noch eine Podcast-Empfehlung am Ende.
Dafür hast du aber nicht in deiner Doku erstaunlich viel Zeit mit deinem Host verbracht.
Hä?
Ah!
Stimmt. Oh ja.
Den verstehe ich.
Ist ja genau dasselbe,
nicht.
Nur in anders. Nee, weil in der Doku, die Tommy Schmidt über dich gemacht hat, war er als Host ja auch sehr präsent, würde man sagen.
Ja, aber das habe ja nicht ich geschnitten.
Nee, natürlich nicht, aber du hast eine deine Doku.
Komplett aus der Verantwortung genommen.
Du bist die Doku, mein Freund.
Ja, aber
es war ja auch, wenn man
inwiefern die Produktionsfirma dann, wie oft sie dann quasi den in dem Fall, wie nennt man das denn?
Wie ist das naja, so also, aber du, verstehe ich, das ist ja nur, ja, du merkst ist, ja, wenn du am Tisch sitzt.
Damit habe ja null ich was zu tun.
Nee, aber du hast es ja gemacht, du hast dich ja sozusagen, in Anführungszeichen, das klingt jetzt negativ, aber so meine ich es nicht, darauf eingelassen.
Ich habe mich mit ihm unterhalten.
Genau, ja, ja.
Aber also, für die war Szenen, ja klar, dass er jetzt, ich sag mal, für die Szenen, wenn er jetzt alleine irgendwo ist im Fanshop oder Interviews mit den anderen führt, da habe ich ja null
Einfluss drauf, gefilmt? Oder? Du hast es doch gefilmt.
Du hast doch die Kamera gehalten. Du hast doch die Tonangel da hinten so.
Und wenn aber Tommy und ich geredet haben, hat dann entweder Felix Magath oder Jürgen Klopp haben dann gefilmt.
Die ganze Zeit zu viert wart ihr einfach durchgehen.
Das wäre geil gewesen.
Jetzt wollte ich noch was sagen gerade. Was war das denn? Ach genau, es ist völlig random. Aber ich habe, ja, ich weiß nicht mehr, theoretisch gab es eine Überleitung, aber jetzt weiß ich es nicht mehr ganz. Mir fällt es nur gerade wieder ein. Ich habe letztens diesen Ausschnitt, Dirk Nowitzki war irgendwie bei OMR im Interview mit Andrea Petkovic und Philipp Westermeier. Und er hat einfach erzählt, dass er in Harvard war. Da gibt es irgendwie so Sports, Media und Entertainment Kurse von dieser Anita Elbassy oder wie auch immer sie heißt. Und da war er mit Clarence Seedorf. Und er hat den Namen Clarence Seedorf.
Ach, Seedorf. Ach so.
Und er hat einfach so straight Seefeld gesagt. Das war so lustig. Und ich finde, das ist perfekt, weil es ihm so egal ist einfach. Weil das ist ja irgendwie, keine Ahnung, wie oft hat er Champions League gewonnen? 40.000 Mal mit 40.000 verschiedenen Vereinen. Und er sagt einfach straight, ja, da war auch ein Fußballer, waren auch da, Clarence Seedorf.
Ich würde sagen, Clarence Seedorf, der einzige Spieler jemals, der es geschafft hat, ein Tor aus über 40 Metern Entfernung zu schießen, bei dem der Ball bis zum Ende, bis zum Einschlag
nicht
im
gefallen
Tor
ist.
Nicht gefallen ist, sondern durchgehend gestiegen ist.
Kann sein, ja. Der hatte schlechte Verhältnis von Muskelfasern, ne?
Ja, große Probleme. Große Probleme, eine kurze Hose in Größe Medium auszufüllen.
Es gibt immer noch so Videos von Clarence Seedorf, wo er so bei irgendwelchen Street-Turnieren mitspielt übrigens. Das ist richtig funny. Der ist noch richtig aktiv. Das liebe ich.
Also Clarence Seedorf. Der ist auch noch dann in Shape und alles.
Ja, safe. Ja.
Sehr gut.
So gibt es eigentlich diese Mittelfußballer, die aufgehört haben? Es gibt die Wesley Snijders und die Samir Nasris, die dann irgendwie würde
so,
man
ja,
sagen, leichte Probleme
ja,
und Übergewicht
haben. Natürlich gibt es die mittleren auch, 100%.
Ja, weil man sieht die ja gar nicht. Es gibt ja nur die, ich bin irgendwie 56 und spiele immer noch in der ersten portugiesischen Liga. Ich bin Roberto oder so. Und dann eben kann Vicente Lizarazu, ich werde Weltmeister in einer anderen Sportart. Oder dann halt eben, yo, ich bin Samir Nasri, ich habe alle Kekse aufgegessen.
Also wir haben uns hier die ersten 7 Minuten 30 schon schön in die Nase
gesetzt. Graben uns hier schön ein, ne?
Ja.
Wunderbar.
Genau, habt ihr noch was? Ansonsten müsste ich gehen.
Ja, das wäre es eigentlich. Das wäre okay.
Ansonsten will ich jetzt eine Rechtsschutzversicherung. Ich kann uns hier rausholen, Leute.
Ja, machen wir
rausholen. Ich ziehe uns hier raus. Wir haben nämlich zwei, das ist mein Newsflash.
Newsflash.
Wir haben zwei Events verpasst. Und ihr müsst jetzt sagen, welches dieser Events wollt ihr lieber angucken?
Ich glaube, ich weiß, welches wir verpasst haben.
Welches denn?
Roundnet-Meisterschaften in München?
Nee. Okay. Also ja, vielleicht auch.
Aber auch.
Also wahrscheinlich auch. Aber ich habe zwei Sachen und ich würde gerne wissen, was findet ihr besser? Es gibt einmal, gab es in Japan jetzt nach dem großen Erfolg der Japan-Meisterschaft und der Asia-Meisterschaft, gab es jetzt eine World Championship, also die Championship World Tour 2025, international.
Schnick, schnack, schnuck, also Flieferflu.
Nee, ich hätte so gern teilgenommen als Volunteer. Nee, es ist viel beseelter.
Nee. Beseelter? Siedler von Katan?
Ja. Nee, es ist Massage.
Oh, wow.
Es gab die Massage-Weltmeisterschaften 2025. Und das Schöne ist, ich habe mir mal angeguckt, was sind denn die, also was macht man da? Und es gibt wirklich ein Live-Video davon. Es gibt eine Stunde Video auf YouTube, wo man sich das angucken kann. Verschiedene Massage-Praktiken werden durchgeführt in einem Raum. Da gucken wirklich Leute auch zu, ne? Also Therapeuten gucken dabei zu. Und es wird dann tatsächlich auch darauf geguckt, wer wie dort performt, und zwar in den Kriterien. Judging Criteria ist Massage Technik, Treatment Area, keine Ahnung, was das heißt, ist man, je mutiger man ist, desto mehr Punkte kriegt man. Ich weiß es nicht. Posture during Treatment, finde ich schön. Dann Treatment Flow macht Sinn, also wie.
Die macht sehr viel Sinn.
Macht Sinn. Anatomical Approach.
Atomical.
Anatomical Approach. Dann Innovative Ideas, finde ich schön, weil man sieht schon, wie die Leute da auf einmal mit den Füßen dir und mit Seilen irgendwie an dir arbeiten. Hospitality for Clients, sehr schön, finde ich. Sehr schön. Ja.
Mhm. Atmosphäre muss stimmen.
Und Impression Evaluation.
Aber sind die dann alle in ihren jeweiligen eigenen Praxen angetreten? Und es wurde gestreamt, weil wenn sie alle live vor Ort sind.
Die treten alle live vor Ort auf.
An einem gleichen Ort.
Ja. Ja.
Dann ist Hospitality ja so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Ja, guter Punkt. Vielleicht ist dann eher so das Persönliche, der persönliche Rahmen.
Home is where you are, ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Motto. Jetzt, wenn ihr euch das mal anguckt, diese verschiedenen, das sind 8 Kriterien. Ist da Raum für Interpretation oder sind das, würdet ihr sagen, quantitative?
Das sind harte
objektive
Fakten.
Kriterien,
ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay.
Da sind die Kampfrichter aus dem Fechten nicht auch noch angeworben worden.
Fechten und Eiskunstlauf vor allem, glaube ich. Ich glaube, die sind auch prädestiniert für.
Aber das
schön.
Also erstmal
schön. Wärst du gerne als Patient da gewesen oder als Therapeut?
Als Patient natürlich.
Selbstverständlich. Wollt's nur einmal hören von dir.
Was ist man dann? Als Therapeut bist du der Athlet, die Athletin?
Ja.
Und als Patient bist du?
Der Ball.
Der Patient.
Okay, aber den Flow lassen wir jetzt mal kurz. Übrigens, Preisgeld ist 100.000 Yen. Wie viel ist das?
1.000 Euro.
150 Euro.
630 Euro. Aber, und jetzt kommt's. Es gibt noch was anderes, was wir verpasst haben. Das hat im Mai stattgefunden. Das hat jetzt schon im März stattgefunden. Und zwar The Cleaning Show's Annual Window Cleaning. Also die Fensterscheiben-Saubermach-Weltmeisterschaft, könnte man es eigentlich übersetzen. The Window Cleaning World Cup Returns for 2025. Und das sind Videos, die sind wirklich großartig. Es sind drei Fenster, die gereinigt werden, die sind nebeneinander. Und derjenige, der sie reinigt, guckt durch das Fenster, während er es reinigt. Und dahinter ist der Judge und guckt ihn währenddessen durch das Fenster an. Das ist wirklich unglaublich geil. Gewinner ist natürlich gewesen Terry Turbo Burrow, der das Ganze geschafft hat in 9,16 Sekunden.
Terry, Respekt.
Respekt, Terry. Seine Tochter übrigens hat in der Damenwettbewerb die Krone sich geholt. Aber es ist wunderbar. Ich finde das wirklich großartig, dass man das seit Jahren macht. Die Fenster sauber macht, Weltmeisterschaft.
Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass das wirklich zufriedenstellend aussieht dann wahrscheinlich, oder?
Klar.
Ja klar, die
das
machen
das
ja mit,
das
diesem,
zufriedenstellendste.
Mit diesem Zier. Mhm.
Ja, genau. Aber dann auch, dass sie so einen geilen Rhythmus haben wahrscheinlich, oder? Das ist irgendwie, die ziehen ja jetzt nicht wie ein Tennisplatz, den links, rechts ab, sondern es ist ja dann...
Es ist eine komplette, das ist, ja,
ein bisschen fancy.
Und da ist natürlich die Frage, was hättet ihr lieber euch angeschaut? Live.
Ja, ganz klar, Fensterputz, Weltmeisterschaft.
Ja, safe.
Schon, oder?
Also ich finde, ich sag's ehrlich, ein bisschen weird anzuschauen, wie andere Leute massiert werden.
Ja, es hat auf jeden Fall was extrem Voyeuristisches.
Ja, also unabhängig davon, dass es ein bisschen komisch ist, finde ich die Fensterputz-Weltmeisterschaft schon wirklich sehr. Es ist einfach satisfying. Das sind auch so Videos, wenn sie mir auf Social Media reingespült werden, die ich mir einfach aus Prinzip anschaue. Weißt du, was ich meine? Wenn jemand so, weiß ich nicht, blitzschnell und perfekt glänzend so ein Fenster reinigt, ist sau alt. Also absolute Boomer-Aussage. Aber holt mich ab.
Finde ich schön. Dann sind wir uns da einig. Aber das vielleicht nur als kleiner Newsflash, was ihr da draußen mal wieder verpasst habt.
Ne? Mhm. Wird das übertragen?
Ja, live weiß ich nicht. Die Window Cleaning, da habe ich nur Videos gesehen im Nachgang. Aber also bei dem anderen gab es aus meiner Sicht einen Livestream, der auch kommentiert war beim Massieren. Also bei den, da könnt ihr euch mal auf YouTube, könnt ihr euch mal reinziehen, wirklich über eine Stunde die Massage-Weltmeisterschaft.
Stell ich mir ein bisschen vor wie beim Reiten, das ist auch so ein bisschen, oh und jetzt Deep Tissue, neue Gast rein, die Adduktoren.
Da löst der wunderbar die Blockade.
Da sieht man wunderbar, dass der Muskel zucken. Hier werden gerade Mikrofaszien gelöst. So stelle ich mir das vor.
Das ist wirklich
alles andere wäre komplett unangemessen.
Ja, ja, klar. Er geht rein in die Schulter, hebelt den Rotator aus.
Und das war's, Patient, verunglückt.
Nee, sehr schön.
Also nur an der Schulter, nicht falsch verstehen, nur die Schulter.
Ich hätte einen kleinen Newsflash noch.
Bitte. Ich auch. Dann aber bitte, Jonas.
Genau, mein Newsflash ist nämlich tennisbezogen und bezieht sich darauf.
Also ich habe mir schon gedacht, dass du einen tennisbezogenen Newsflash hast. Meiner wäre ein anderes Thema, was wir relativ kurz abhandeln könnten.
Okay, dann machen wir das erst.
Könnten wir zum Tennis rübergehen, weil ich habe da auch einige Sachen und ich glaube, da könnten wir uns ein bisschen verlieren in dem Thema.
Dann hau raus.
Das ist in Ordnung für dich.
Das ist ja in Ordnung.
Weil dann fängt mein Newsflash nämlich mit einer kleinen Frage an. Also ihr seid ja schwer auch in der Club-WM drin, deswegen könnt ihr mir noch mit Sicherheit die beiden Halbfinalpaarungen von heute und morgen sagen.
Ich weiß eine.
Und zwar, du weißt vielleicht zwei Mannschaften, die im Halbfinale sind, aber du weißt nicht, wer gegeneinander spielt. Okay.
Fluminense gegen Chelsea.
Das ist korrekt.
Und? Ja, ich habe nämlich
Paris, natürlich.
Ja.
Gegen Real halt.
Selbstverständlich. Okay, ah. Respekt. Sage ich nämlich ehrlich, wusste ich nicht, bevor ich vorhin das Video gesehen habe, was mein Newsflash ist. Dann sage ich mir, frage ich heute einfach mal. Und zwar, mein Newsflash ist die Pressekonferenz vom Chelsea-Trainer, oh Gott, Enzo Maresca, oder?
Mhm. Digga, geil.
Warte,
Matteo ist der letzte Chelsea-Trainer, den ich kenne.
Enzo Maresca ist richtig, ich bin sehr beruhigt, weil das gehört natürlich schon zum Grundwissen. Hat eine Pressekonferenz gegeben vor dem Spiel jetzt, in der er sich beschwert, quasi über die Bedingungen. Ja, die Mannschaften haben ja unterschiedliche Bedingungen, mit denen sie herkommen. Wir hatten über 60 Spiele diese Saison. Und kommen jetzt hier zur Club-Weltmeisterschaft und Fluminense hatte in der gleichen Zeit wie viel? Fragt er so in den Raum und ein Journalist so, über 70. Und dann siehst du so, wie Enzo Maresca einfach verstummt.
Na also, das ist gar nicht die normale Hybris.
Ich weiß, was er noch sagen soll. Also absolut, absolut herrliches Video.
Sehr perfekt.
So ist liebe ich. Ja. Das ist schön. Instant Deswegen. Karma.
Ja, das war wirklich ein schöner Moment. Und er lächelt auch so in sich hinein und hat so diesen Blick des Geschlagenen. Wisst ihr, also dieser Blick des,
Na,
alles klar.
Ja, wie fandet ihr es bis jetzt, die Club-WM? Wie hat es euch gefallen? Was waren eure Lieblingsspiele?
Also, ich will es ja jetzt gar nicht so schlecht reden, aber ich habe halt einfach nichts live gesehen oder vielleicht ein, zwei Mal. Ich habe ein bisschen jetzt BVB gegen Real halt live gesehen, weil es mal ging mit 22 Uhr. Aber sonst ist halt ein bisschen Highlights immer wieder geschaut, aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht von jedem Spiel. Aber erstaunlich, wirklich. Also klar, es sind jetzt drei europäische Mannschaften im Halbfinale, aber es war trotzdem alles sehr viel ausgeglichener als gedacht. Also ich meine, war es Al-Hilal oder Al-Ahli? Wer hat nochmal Man City 4-3 besiegt? Jonas weiß gar nichts, Jonas.
Nichts, wirklich nichts.
Nein, hast du nicht mal mitbekommen, dass City 3-4 gegen eine der Mannschaften da verloren hat. Herrlich.
Nee. Ja. Ich habe immer mal wieder, ich habe es auch aus allen Sachen verbannt. Ich habe auch kein Highlight gesehen.
Es war gegen Al-Hilal.
Gegen Al-Hilal war es dann, ja. Mhm. Ja, das Ding ist, es ist okay, oder? Also es ist jetzt auch kein Riesenschmarrn, aber es ist doch wirklich nichts, würde ich sagen, es ist doch wirklich nichts, was man jetzt einführen müsste, oder? Für immer.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe nichts gesehen, also kann ich auch gar keine Meinung abgeben, außer die ich davor schon hatte. Ich finde es einfach grob unnötig, grob überflüssig.
Ja. Ja, das ist es halt. Und es ist halt noch mehr Belastung, noch mehr Spiele, wo es eh schon an der Grenze ist. Und ja. Also.
Naja, das Einzige, was ich mitbekommen habe, weil das natürlich dann unausweichlich war, war die Verletzung Musiala, die natürlich tragisch ist. Mhm. Gar keine Frage, aber warum die alle so auf Donnarumma rumgehackt haben. Also
habe ich auch nicht gesehen.
Normale Aktion, ein bisschen risikoreich, aber das passiert jedes Spiel irgendwie 50 Mal. Also,
ja, und das war jetzt auch nichts, also man muss ja auch sagen.
Es war null brutal oder gefährdend.
Null brutal und dann auch, also das, wie soll man sagen, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Satz. Aber sagen wir so, beide Spieler haben einen Anteil an der Verletzung, so würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass, weil man erkennt schon auch manchmal Situationen, die einfach riskant sind, so, in denen man sich sehr schnell wehtun kann, und das sah für mich schon in der Entstehung nach einer aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Also aus Spielersicht.
Ja, und das ist wirklich sowas, passiert einfach die ganze Zeit. Also, das war, ich finde, Donnarumma geht ja auch auf den Ball und so. Ich fand das komplett. Das ist tragisch und natürlich tut mir das wahnsinnig leid, wenn sich da jemand das
war. Ja, voll. Also die Verletzung ganz schlimm. Total geiler Kicker, aber wie du sagst, also es ist kein, also da passieren jedes Spiel härtere Situationen von Spielern und Torhütern, die deutlich unsauberer sind. Ja.
Was ich bei dieser Verletzung, ich habe sie nicht live gesehen, zum Glück, was ich echt absurd fand, ist, dass das überall so krass gezeigt wurde, wie das aussah. Ja. Wo ich mir dachte, Alter, was ist denn das jetzt für ein Clickbait? Ich will ja nicht sehen, wie dieser Fuß einfach in die andere Richtung guckt als Frontbild, wenn ich irgendwie meinen Internetbrowser aufmache. Also es ist dann so Gore irgendwie oder was. Also das finde ich schon ein bisschen
so. Also ich habe zum Glück nicht gesehen.
Reloaded.
Ich gucke es mir nicht an, wenn ich dann sehe, es kommt.
Ich will es auch nicht sehen.
Guck es mir nicht an, und ich bin nie in die Situation gekommen, dass es mir einfach reingespült wurde. Aber die Reaktion der Spieler, also es sah so schlimm aus, wie die Reaktion des Spielers vermuten lässt, oder?
Ja. Ja, also nicht gut.
Ja, das ist auf jeden Fall die falsche Richtung des Fußes,
Ja. Ich meine, ich gehe immer mit Tor halt ins Internet, deswegen kann es sein, dass es da... naja, gut.
Ja, aber immerhin ist die Club-WM, hat jetzt jeder 50 Millionen gemacht oder so, habe ich gelesen. Ist natürlich cool dann.
Ja gut, das Geld, das da drin lag, ich glaube, das ist nicht zu diskutieren für die Vereine, wie gut das war.
Ach, meinst du diesen Dreieckstil, dass der komisch sich anfühlt, wenn man den sich durchliest? Aber es ist ein anderes Thema.
Du meinst jetzt die TV-Rechtevergabe?
Mhm. Keine Ahnung, ob sich das komisch anfühlt, weiß
wirklich
ich nicht.
Keine Ahnung, was du da meinen könntest. Nee. Völlig blank.
Gehen wir mal weiter, oder?
Geh mal in eine Sportart, in der auf jeden Fall nie Sachen wegen Geld entschieden werden, Tennis.
Genau, nie. Ich habe einen Newsflash, der eigentlich eher ein Start einer Diskussion oder einer Unterhaltung sein soll, weil es keine News für jeden von euch ist, aber wir haben bei irgendeiner Tennisübertragung hat Mannarino gespielt und dann ging es darum, wie hart Mannarino seine Schläger beseitigt. Und das ist ja immer so ein Ding, ich weiß jetzt nicht, was der Schnitt ist, das sind irgendwie so 22, 23, 24 Kilo, irgendwie sowas, glaube ich, wie man so der Otto-Normal-Tennisspieler, Tennisspielerin seine Schläger beseitigt. Und André Mannarino spielt zum Teil mit 8 Kilo Beseitigung. Was zur Folge hat, dass es wie ein Trampolin ist. Also dieser Ball, wenn man den schlägt, würde der 400 Meter wegschlagen.
Weißt du, warum er das macht?
Ja, weil der dann irgendwie sagt, der hat einen besseren Touch oder so, oder der holt auch nicht so viel aus. Der hat ja so eine krass kurze Ausholbewegung. Also der schiebt den ja nur so, und dann dadurch geht es dann. Warum, weiß ich natürlich nicht. Aber was ich eher sagen will, ist, dass in einer anderen Tennisübertragung Dustin Brown, ganz liebe Grüße, mit Jan Platte, weil das Spiel war relativ langweilig, haben sie eine Diskussion darüber geführt, mit wie viel Kilo denn Dustin Brown so gespielt hat. Und Dustin Brown hat mit 38 Kilo Beseitigung gespielt. Was in,
Wand,
in meiner Forschung eine Betonwand ist. Der hat einen Teil einer Betonwand rausgebrochen und damit Tennis gespielt.
Der Schläger ist auch so implodiert im Spiel. Weil er
und jetzt würde ich gerne wissen, wie ein Spiel aussieht zwischen André Mannarino und Dustin Brown, wenn sie zufällig ihre Schläger vertauschen. Dustin Brown muss wirklich, der müsste die Bälle wirklich zum Mond schießen, weil der hat ja wirklich wahnsinnig viel Schwung und holt der immer so aus. Und
Mannarino behält den Ball im Schläger.
Genau, exakt, der Ball geht nicht übers eigene Teefeld hinaus.
Aber ist es dann nicht mal ausprobieren? Ist es da nicht noch viel krasser, dass Dustin Brown immer mit so viel Gefühl und Stops gespielt hat? Ist das nicht dann schwieriger oder ist es einfacher? Denke ich gerade nicht.
Ich glaube, genau, das ist die andere Frage. Gib mal so den normalen Tennisspielern jeweils die Schläger und sag, was schwieriger ist oder was schlimmer ist. Ich glaube, die werden beide, also egal mit welchem Schläger man spielt, die werden nach dem ersten Spiel sagen, ich mach das nicht.
Aber was glaubst du, würdest du schlimmer finden? Ich glaube, ich würde diese 8 Kilo Beseitigung schlimmer finden. Diesen Flummi,
andersrum.
Wo du dann, ja?
Ich würde es andersrum schlimmer finden, glaube ich, ja. Weil ich dann das
Gefühl
habe,
du keine Muskeln hast, gell? Weil du ein Schluffi bist.
Ich bin Lauch. Ja. Genau, Schluffi, klassischer Schluffi. weil ich irgendwie das Gefühl hätte, weiß ich nicht, das ist auch, wenn ich ohne Dämpfer spiele, fühlt sich das irgendwie komisch an.
Sag mal, also, da habe ich noch, ich habe da zum Thema Dämpfer, habe ich noch eine kleine Frage. Und zwar, Habe ich jetzt bei Instagram zuletzt 2-3 Mal so Bilder gepostet vom Tennis, wo man meinen Tennisschläger gesehen hat. Und ich habe den Dämpfer, also man nicht an die unterste Seite von unten reingemacht, sondern zwischen die unterste und die zweite von unten.
Mhm.
Ist das so ein großer Unterschied?
Das ich spiele ohne Dämpfer.
Was meinst du?
Ich spiele immer ohne Dämpfer, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ich habe noch nie mit Dämpfer gespielt.
Aber da ganz viele nehmen da Bezug drauf und thematisieren das dann so, also in so Kommentaren und so. Ja, die schreiben dann, der gehört da nicht hin, wie kannst du damit spielen? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht.
Ich kann dir sagen, warum die das sagen. Weil ich spiele ja nicht mit Dämpfer, weil mir der Dämpfer die ganze Zeit rausfliegt.
Und ich habe ihn deshalb dahin gemacht, weil da bleibt er drin. Weil wenn ich ihn unten dran mache, fällt er mir auch die ganze Zeit raus.
Und ich frage mich immer, ob mein Treffpunkt so schlecht ist, dass ich immer den Dämpfer treffe. Ich weiß nicht, warum der rausfliegt. Aber das wäre auch mal interessant. Ich habe mir einen Schläger geholt, in dem der Dämpfer schon im Schläger sozusagen integriert ist irgendwie. Ganz, ganz komisch.
Der Schläger ist so schlecht, der ist ein Dämpfer. Einfach ein Euphoriedämpfer.
Mit dem Modell Björn Borg.
Übrigens, Shoutout, dass sie mit diesen Schlägern jemals Tennis spielen konnten.
Das ist
also hier ist scheinbar
Trefferfläche ungefähr ein Viertel von der aktuellen Trefferfläche.
Ja, das ist wirklich absurd.
Also, pass auf, hier ist der Dämpfer, auch Vibrationsdämpfer oder Vibra-Stopp genannt, krank, wird beim Tennisschläger korrekt unterhalb der letzten Querseite angebracht. Idealerweise mittig zwischen den Längsseiten, also direkt über dem Schlägerherz. Diese Position entspricht den offiziellen Regeln der Internationalen Tennis Federation. Die besagen, dass Dämpfer nur außerhalb des Musters, der sich kreuz in Seiten platziert werden dürfe. Das Anbringen des Dämpfers zwischen den Querseiten, also innerhalb des Seitenmusters, ist nicht erlaubt und kann bei offiziellen Spielen zu Problemen führen. Probleme sind natürlich auch relativ. Was für Probleme
gibt es? Warte, also das, was ich mache, ist nicht erlaubt?
Genau, ja.
Deswegen wird es vielleicht thematisiert.
Da du aber wirklich private Spiele machst, kannst du machen, was du willst. Du kannst den Dämpfer auch in der Mitte beim
Sweetboard. Ja, ich kenne euch. Wenn ich euch jetzt besiege, dann wird es dann direkt angefochten.
Beim Ende, beim nächsten Spiel, ganz am Ende werde ich das auf jeden Fall thematisieren. Ja.
Du gehst, bevor der Mats Matchball hätte, gehst du einfach vorne zum Netz und sagst, ja, danke, Spiel ist ja vorbei, weil du.
Moment mal.
Kann ich mal deinen Schläger sehen kurz?
Und dann mache ich ihn aber noch so hinter den Rücken. Also hinter den Rücken, werde ich zu dir gehen und sage, ja, klar, kein Problem.
Moment, der ist doch mit 39 Kilo beseitigt. Das Lustige finde ich an diesen zwei Leuten, also an Dustin Brown und an Adrian Mannarino. Stellt euch vor, man kriegt Tennis beigebracht. Und dann sagst du, nee, ich mach's einfach ganz anders. Und bin einfach Weltspitze.
Und dann packst du noch Flo Meier dazu. Ja.
Und die Rückhand von Cameron Norrie.
Was war mit Florian Meier? Was hat der mit seinen Schlägern gemacht?
Nichts mit seinem Schläger, aber der würde man sagen, hatte nicht die konventionellsten Schwung.
Das der hat ausgeholt, als würde er dir mit voller Wucht deine in die Schnauze schlagen.
Ja, so kann man das natürlich auch formulieren.
Ja. Und trotzdem sind sie ja unendlich gut. Das ist ja das Lustige.
Ja, klar. Ja, es ist wirklich lustig.
Das ist ja vielleicht auch gerade deswegen, wer weiß. Ja.
Vermutlich sogar, weil ich glaube, sie haben das andere schon auch ausprobiert und es hat halt einfach nicht funktioniert für sie, ne?
Ja, ich frage mich immer, wie kommt man dahin? Ist es dann wirklich so, dass man sagt, 20, also so 22, gibt immer 22 gesagt, nee, mach mal 21 und es geht so lange runter, bis man bei 8 Kilo ist?
Ja, wahrscheinlich wirklich, oder? Wahrscheinlich war das wirklich so, er hat dann damit gespielt und hat dann festgestellt, nee, passt nicht, ist dann runtergegangen, dachte, ist besser, ist noch weiter runtergegangen, hat gemerkt, what's happening? Und dann einfach, bis das kam, wo er sich wohlgefühlt hat.
Ja, möglich.
Würde ich behaupten. Ich weiß es doch auch nicht.
Wir machen das jetzt mal, ja? Ich habe so einen Zweitschläger, den beseite ich mal mit 8 Kilo.
Mhm. Und dann brauchen wir einen mit 38.
Dann brauchen wir einen mit 38.
Das machen wir und dann wir losen aus, wer welchen Schläger kriegt.
Mhm. Das kriegen wir hin. Wir nehmen 4 Schläger. Wir nehmen 4 Schläger mit, die dann in 4 Schlägerhüllen, die alle identisch aussehen, sind. Und dann werden die wie bei dem Hütchenspiel werden die vertauscht und dann wird sich danach ausgesucht.
Notar. Zum Anzug. Kommt dann auch.
Ja, finde ich nicht schlecht. Und dann spielen wir noch einmal mit 9 Bällen und einmal Bälle, die irgendwie 3-mal in der Pfütze lagen. Ich glaube, neue Bälle und 8 Kilo Beseitigung. Keinen Ball kriege ich ins Feld.
Mord.
Naja, wie findet ihr denn die Championships bisher? Wir nehmen ja am Dienstag auf, also gestern Montagabend, dieses dramatische Spiel Dimitrovs gegen Jannik Sinner gesehen.
Ja.
Das war ja. Ich habe es auch im Real Life nur die quasi letzten Teil angeschaut. Das war ja Mich hat das wirklich bewegt, muss ich sagen. Also ich meine, Gregor Dimitrov, glaube ich, mögen wir ja alle irgendwie recht gern.
Auf jeden Fall.
Zwei Sätze vorne, what the fuck, wie ist das überhaupt passiert? Und diese Aufgabe war so seltsam irgendwie, dass der einfach, also der konnte es ja selber nicht glauben.
Ja, ich glaube, das war
so bitter mit anzusehen.
Ja, der war wahrscheinlich wirklich in so einer Ungläubigkeit noch, ne?
Ja, ja, der hat ja auch gelacht kurz, er sagt,
genau. Ja, das sah genauso aus und so auch dieses wahrscheinlich sofort gemerkt, okay, das ist nichts, was ich tolerieren kann. Das ist keine Verletzung, wo man jetzt drüber gehen kann. Dann weiß ich nicht, macht man vielleicht nach dem Turnier eine Woche Pause, bis es aufhört, sondern das sei auch wirklich. Und dann ist er auch mit den Physios reingegangen und danach einfach nur noch raus, um das Match zu beenden.
Genau, ja. Und den eigenen Arm mit dem anderen hochheben irgendwie.
Ja, ja, das klingt leider oder sah wirklich ganz und gar nicht gut aus und irgendwie auch. Nicht so, als würde er dann zum Beispiel die US Open noch spielen können in zwei Monaten.
Die Frage ist halt auch, das Traurige ist ja auch zusätzlich, dass man nicht weiß, was jetzt mit Sinner ist, ne? Der hat ja
das
auch
Ellbogen, sich auch angeschlagen, verletzt. Ne?
Ja. Mhm. Und der, ich habe jetzt gerade mal gesehen, dass er im MRT auch, dass er ins MRT geht und sich das anguckt, was er schon im relativ frühen Spiel war. Da wäre auch mal echt interessant, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, Mats, aber erzähl mal, hat man das gemerkt im Spiel, dass ihn das beeinträchtigt hat auch?
Also ich finde, das Einzige, was für mich ein bisschen seltsam aus war, Sinner wirkte ein bisschen lethargisch. Mhm. Was soll ich meinen? Also der ist ja jetzt nicht einer, der ausbricht die ganze Zeit vor Emotionen und so.
Was meinst
der
du damit? Sehr,
der sehr bei sich ist. Ich meine, er ist jemand, ja, der sehr bei sich ist. Das war null negativ gemeint.
Nee, das war eine Bestärkung für dieses.
Ja, aber er wirkte eben trotzdem in der Hinsicht, wie soll man sagen, nicht beklemmt, aber ich will in die Richtung. Welches Wort fällt mir gerade nicht ein?
Gehemmt.
Er wirkte gehemmt. Mhm. Das Wort habe ich gesucht. Und so sei er wirklich.
Musst du mehr erklären noch?
Das machen die Promiflash und Gala übernehmen das.
Es gibt auch noch andere Magazine, ne?
Es gibt, kann sein, dass es auch noch andere Magazine gibt, aber die möchte ich weder alle kennen noch nennen. Und nochmal danke für den einen oder anderen Artikel in den letzten Jahren. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere,
Bild
eine ganz andere Baustelle.
Bild der Frau im Bild, irgendwer im Bild, die Familie
Brigitte im Bild.
Bild in der Familie. Bilder von meiner dir. Familie.
Ja. Bilder im Kopf.
Bilder von dir. Und dann sind wir.
Schön. Mit Bilder von dir, finde ich, sollten wir das Ding abschließen. Genau, und so wirkt es. Also es wirkte eigentlich ein bisschen wie hinnehmen, dass es heute nicht so der Tag ist. Weil er auch nicht so emotional war. Also zumindest selbst nur nach wichtigen Punkten, das wirkt irgendwie. Übrigens witzig, dass auch Djokovic gegen Deminau so sehr in sich gekehrt war. Also auch
das
bei vielen wichtigen
gesehen.
Punkten. Da habe ich auch nicht alles gesehen. Ich bin dann irgendwann eingestiegen. Und Djokovic hat dann im vierten von 2-4 auf 6-4, glaube ich, gestellt.
1-4, glaube ich, sogar, oder?
Von 1-4 sogar. Ja. Kann auch sein von 1-4, genau. Auf 6-4 und er ist nie emotional geworden. Ich glaube, der war so von sich selbst enttäuscht, in Anführungsstrichen, dass er wirklich nicht so gut gespielt hat und einfach so Riesenprobleme hatte, dass er irgendwie nicht in dieses, weil er ist ja eigentlich schon jemand,
es
der
hätte
aus
ja
sich
auch
rauskommt
kein
und
Mensch
impulsiv ist.
Auf der Tour gedacht, dass Alex Di Minor irgendeine Chance gegen Novak Djokovic hat.
Ja, und er hatte viele Chancen, mehrere. Es waren gar mehrere.
Kennt ihr diesen Ausschnitt von Patrick Mouratoglou, wo er über Alex Di Minor redet mit Nick Kyrgios zusammen?
Du das, erklären uns mal, weil ich
also erstmal Nick Kyrgios, der gesagt hat, dass Jannik Sinner die beste Karriere haben wird, because Carlos likes girls. Alright, sind wir wieder da angelangt. Ich dachte, wir wären da schon mal weitergekommen. Naja, egal. Auf jeden Fall reden sie dann eben auch über Alex Di Minor und geht quasi eigentlich um die Schnelligkeit. So, wer ist schneller, Game of Fies oder er? Und dann sagt Patrick Mouratoglou, naja, wenn du Alex Di Minor mit 15 gesehen hast, hast du ja niemals gedacht, dass er Tennisspieler wird. Keine gute Technik, bewegt sich nicht gut, ist klein, hat keine Kraft.
Okay.
Krank, wirklich. Ist relativ lustig. Und dann haut er fast Djokovic raus, aber.
Jetzt ist die Frage, aber das ist die Frage an euch, weil ich finde schon, dass Di Minor, haben sie ja gestern auch gesagt, sich extrem gut auf das Spiel von Djokovic vorbereitet hatte. Und Djokovic natürlich auch nicht, also sich ein bisschen drauf eingelassen hat, auf diese Grundlinienduelle hinten. Jetzt ist die Frage, aber ich habe schon so ein bisschen, ist das so ein Hot Take? Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass wirklich jetzt Djokovic nochmal die Chance hat, das Turnier zu gewinnen. Das glaube ich schon. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der, dass es jetzt gewinnt.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er in einem Fünfsatzspiel gegen Sinner oder Alcaraz gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding je ist nachdem, halt Sinner, wenn die angeschlagen wären oder so, aber ich...
Sinner ist ja halt angeschlagen, ne?
Genau,
definitiv. Ja. Aber ich sehe das auch mit Alcaraz so. Aber wobei Alcaraz gegen Struff halt wiederum echt gewackelt hat, ne?
Ja, und Sinner ist gegen Dimitrov mehr oder weniger...
Das meine ich, aber Sinner ist ja eh angeschlagen.
Gewesen. Ja.
Und Alcaraz auch. Und Alcaraz ist doch auch schon über 5 gegen Fognini gegangen. Mhm. Jetzt gegen Struffi. Ja, ja, also Struffi, der jetzt wirklich kein tolles Jahr hat gerade, sondern... echt irgendwie am Struggeln ist, der da echt ein geiles Wimbledon jetzt hingelegt hat und ein super Match gemacht hat, hatte absolut jede Chance, das Match auch in 5. zu bringen, ne?
Ja, ja.
Also das war schon...
Das finde ich auch interessant, das ist ja generell auch jetzt bei, ich meine, Djokovic hat auch gegen die letzte Runde davor war ziemlich souverän, aber davor hat er gegen Alexandre Müller. Das ist der randomste Spieler seit, weiß ich nicht, hat er auch einen Satz abgegeben und jetzt gegen Diminor war er auch kurz vor einem 5. Also irgendwie ist da alles nicht ganz so glatt. Gegen Ciobolli, den haben wir erwartet, ne? Den kennen wir.
Ich kenne ihn tatsächlich. Italiener. Weißt du, ob ich den kenne? Weil der mit 2 Mitspielern von mir in Rom befreundet ist und mit auch mit, oh Gott, mein Gott. Wie heißt der denn, der von Rom zu Florenz gegangen ist jetzt mit der, jetzt habe ich einen kurzen Aussetzer, Verzeihung gerade, mit der Herzattacke dieses Jahr, der dann nicht mehr spielen konnte. Jetzt habe ich einen riesen, Bove. Eduardo Bove, Entschuldigung, das habe ich ihn wieder. Den befreundet ist, deswegen war der in Rom ein größeres Thema. Und beim Rom Masters zum Beispiel habe ich dann auch mal Ciobolli angeschaut. Die Jungs saßen bei dem und deswegen so ein bisschen.
Ach, ist der Ciobolli? Ist der nicht Ciobolli?
Achso, ja, ich spreche halt jetzt sehr deutsch.
Ich habe aber keine Ahnung.
Also gab es null Garantie für meine Aussprache gerade.
Klang so, als seid ihr fast befreundet eigentlich. So nach
ich kenne Freunde von ihm.
Story.
Ich kenne Freunde von ihm und das war's. Okay, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, Mr. Tennis himself hier drüben.
Wie viele Viertelfinals hatten Ciobolli bisher bestritten? An bei Grand Slams?
Keins.
Korrekt. Wie viel Djokovic?
134.
Ich glaube, es waren sogar nur 60.
80?
Was heißt denn nur? Es sind nur 4 im Jahr. Wie viel soll es denn sonst?
Ja, ich weiß, das meine ich ja nur. Also.
Oh, pass auf, dann habe ich ein geiles Ding zum Thema Viertelfinals.
Noch ganz kurz noch, weil wir bei Sinner waren. Das wollte ich noch abschließen. Wie verhält man sich... Also Sinner hat sich ja wirklich super sweet verhalten bei der Verletzung von Dimitrov, aber es gibt ja keine schlimmere Situation.
Ja.
Was macht man denn da? Man ist mehr oder weniger selber angeschlagen und scheidet 2-0 Sätze hinten. Hat aber ja irgendwie, die haben ja auch leider auch gesagt, er mag ihn ja auch, die sind so mehr oder weniger befreundet. Nichtsdestotrotz profitiert er natürlich immens, sollte er aufgeben. Es ist ja unglaublich, wie...
Absolute Scheißsituation. Ja. Muss man ehrlich
sagen. Da hat er echt
sweet
reagiert und auch, dass er irgendwie die Tasche gepackt hat dann noch von ihm und getragen hat, war irgendwie extrem sweet.
Ja, fand ich auch. Also absolut, da richtig. Und er ist auch sehr schnell rüber. Und es wirkt auch nicht wie so ein aufgesetztes für gute Publicity, sondern so richtig aufrichtig.
Das finde ich aber eh schön, dass das irgendwie relativ viel beim Tennis ist, dass die Leute da so unterstützend sind, finde ich. Klar gibt es auch ein paar, die sich, aber das ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten, ist ja Kindergarten.
Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass die halt wirklich das ganze Jahr miteinander verbringen auf eine Art, ne? Also ich war jetzt dann eben auch in Rom, aber wir waren ja auch schon mal bei den French Open oder so ein bisschen in diesem Players-Bereich. Das ist ja wie eine Schulmensa da. Da kommen alle übereinander, die quatschen da ein bisschen, manche spielen Karten und wird da geredet. Ich glaube, wenn du das ganze Jahr auf dieser Tour gemeinsam unterwegs bist, dann entwickelst du du kannst ja gar nicht so eine krasse Antipathie für Leute haben, außer sie sind wirklich sau scheiße.
Ich glaube, da gibt es schon die ein oder andere.
Ja, aber ich glaube, bei den meisten Menschen ist es ja so, je besser man sie kennenlernt, bei den meisten, desto mehr mag man sie. Weil man auch gewisse Beweggründe mehr verstehen kann und so, weil man ein bisschen
Kokkinakis
Geschichten kennt.
Und Wawrinka.
Das sind jetzt die meisten, Jonas.
Die haben sich
wirklich Du bist jetzt wieder so einer, ne? Es gibt jetzt 100 Beispiele und dann kommt ein anderes Beispiel. Das ist wie wenn ich jetzt sage, den Pass hätte ich nicht gespielt dann als Experte und dann suchst du so von 2013 einmal den Pass raus. Ah, und was hast du dann hier gemacht?
Du musst mal auch das von dir als Person wegnehmen. Ich habe nicht dich als Person.
Okay, dann Lucky sagt, den Pass hätte ich nicht gespielt und du suchst dann von 2013.
Habe ich wirklich gesagt.
Aber ja, hast du sehr oft gesagt.
Aber ganz kurz, bei Kokkinakis gegen Wawrinka. War das nicht ein Beef, den Kyrgios erzeugt hat?
Ich glaube,
ja.
Das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben, was jemals in meinem Leben mich von einem Sportler gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir wiederholen es nicht, googelt es auch nicht, wir wollen es hier auch gar nicht thematisieren. Wawrinka ist Stand-a-Man für immer in unserem Herzen.
Ja.
Nachdem er dich auch kennenlernen wollte, hatten wir im letzten Podcast schon noch mehr.
Ja.
Aber für immer an Stand-a-Mans Seite.
Und jetzt noch, mit wem hatte Stand-a-Man noch 2014 Beef? mit der Person, mit der man es am wenigsten erwarten würde, auf dem Platz.
Okay, dann irgendwer mit Nadal.
Es ist kein Spieler.
Ach so.
Ach.
Aber auf dem Platz.
Mit dieser Schiedsrichterin.
Nee. Mit einem Ballkind?
Mit Mirka.
Was?
Mit Mirka?
Ja. Ja.
Die Geschichte kenne ich nicht.
Im Jahr 2014 gab es einen Vorfall, das müsst ihr mal euch angucken, bei den ATP Finals, bei dem Stan Wawrinka sich von Mirka Federer, der Frau von Roger Federer, provoziert fühlte. Er beschwerte sich beim Schiedsrichter, dass sie ihn während des Spiels gestört habe, indem sie ihn als Crybaby bezeichnete.
Geil.
Ja.
Ich muss ja sagen, natürlich Ironie vorausgesetzt, ich habe ja auch ein Problem mit Mirka.
Ja, sie. Ja.
Sie hatte Roger Federer zweimal Zwillinge gegeben, geschenkt, und dann hatte Federer plötzlich offensichtlich andere wichtige Sachen in seinem Leben. Mhm. Neben Mirka
wichtige,
und vor allem,
ne,
dem Tennis hatte er dann plötzlich 4 Kinder. Mhm. Wenn er diese 4 Kinder nicht hätte, der Mann hätte 46 Grand Slams. Und ich hätte nicht geweint vor Fernsehern und was auch immer. Deswegen, ja. Mirka.
Ja. Ich würde sagen, das mit der Ironie, das wiederholst du jetzt bitte.
Nochmal nee, das ganz ist kurz. Ja, völlig klar. Ich mag ja Mirka. Ich mag ja auch die Zwillinge. Das ist ja auch schon wieder ein
Scherz. Ich mag ja
Mann
Mirka.
Wie sehr willst ich du deine eigene
Mirka.
Rolle in dem
es
Thema überhören?
Ja, ich mag sie ja, die Mirka. Ja.
Wisst ihr noch, wie Mirka wirklich hieß? Mit Maiden Name.
Nee.
Wawrinka, und daher kommt nämlich der.
fast, oder die hieß doch Wawrinec oder sowas.
Echt?
Oder?
Ach, das weiß ich tatsächlich.
Die hieß wirklich fast so.
Ja.
Oder habe ich das jetzt?
Pass auf, während du das googelst, habe ich eine kleine Frage für euch. Ich gebe zu, genau, ich habe nur Teile des Ganzen. Heißt wirklich so? Ich habe nur Teile des Ganzen recherchiert, weil es war ein bisschen zu anstrengend. Aber es ist mir jetzt vor die Flinte gekommen.
Geil. Ich habe es nur so lange recherchiert, bis es
nein, ihr werdet sehen, okay, dann vielleicht wieso. Und okay, zwar, jetzt ist die Frage, die ich an euch habe. Wie viele von den Tennisspielern, die in den 90ern geboren sind, 90er Jahrgang sind,
einer,
haben,
kann ich jetzt sagen. Einer.
Du kennst das, was ich jetzt...
Haben Grand Slams gewonnen?
Nee, haben bei Wimbledon und French Open jeweils mindestens zweimal das Viertelfinale erreicht. Kombiniert. Jonas.
Einer,
es ist Marin Cilic.
Nein.
Nicht?
Es war jetzt Karin Khachanov.
Ah, Khachanov.
War der,
oh Gott,
erste,
ich
Khachanov, stimmt, der erste, stimmt, der das geschafft hat von den 90ern. Und dann ist halt diese Liste mit den 90er-Spielern jetzt nicht so schlecht, ne? Muss man sagen, oder? Ich hab sie doch abgefragt.
Ja, aber das kann doch nicht sein. Zverev ist doch auch in den 90ern geboren.
Ja, aber der hat Wimbledon noch keine zweimal das Viertelfinale erreicht. Der hatte Wimbledon, stimmt, Wimbledon noch nicht einmal das Viertelfinale erreicht. Die, also man muss sagen, seine Statistik bei Wimbledon ist wirklich nicht gut. Also diese French Open Wimbledon Statistik, also da sind Raonic, Goffin, Dimitrov, Karenia Busta, Jack Sock, Dominic Thiem, Nick Kyrgios, Medvedev, Berrettini, Khachanov, Borna Koric, Anschlussfrage, wo ist der? Spielt er noch beruflich Tennis? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Der ist mir seit Jahren nicht mehr untergekommen.
Nee.
Ist mir dann eingefallen. Tsitsipas, Schub, oh Gott, Shapovalov, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, Ogier Aliassime, und ich glaube, ich habe noch zwei vergessen. Und Khachanov ist jetzt der Erste, der es geschafft hat, in French Open und Wimbledon zweimal das Viertelfinale zu erreichen. Ist natürlich auch ein bisschen picky, die Statistik, ein bisschen wie diese NBA-Statistiken, der erste Spieler, der in 14 Minuten Spielzeit 3,7 Rebounds geschafft hat und sowas. Wenn er gleichzeitig zum Frühstücken Hafermilch-Porridge hatte. Aber es ist trotzdem, es sind schon sehr wenige, muss man sagen. Und zeigt auch ein bisschen die ganze Generation, muss man auch sagen.
Habt ihr, apropos Tsitsipas, den Kommentar von seinem aktuellen Coach, Goran Ivanisevic, gelesen?
Ich habe es gelesen. Was war es nochmal?
Ivanisevic, wie gesagt, der aktuelle Coach, ne? Ich weiß nicht, ob das Stand jetzt immer noch der Fall ist.
Er hat ist gesagt, das, er hat, ich will?
Also so ungefähr. Also genau, er hat gesagt, er will. Aber er hat gesagt, I've never seen a worse prepared player in my entire life. Und dann hat er gesagt, irgendwie so, er könnte mit seinem jetzigen Knie, wäre er immer noch fitter als Tsitsipas. Das ist sein aktueller Trainer.
Ja, aber dann kannst du dir schon mal sicher sein, das Thema schwelt schon seit einer geraumen Zeit.
Ja.
Unter der
Ausschnitt, als er mit Badosa aus einem McLaren steigt, das hat gar nichts ausgerufen in mir, ne? Da war ich ganz neutral. Dachte ich mir, das ist ja cool.
Was hat es denn in dir ausgelöst? Sag doch mal. Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt.
Boah, das war wirklich von viel, viel Wut geprägt.
Ich glaube, die sind aber nicht mehr zusammen.
Das kann sein. Es geht ja eher um dieses.
Ich weiß. Ja.
Ich glaube, Tsitsipas hatte eine weiße Hose an und ein weißes Oberteil und McLaren, ich weiß gar nicht, ob es McLaren war, ich glaube, ein Auto ohne Fensterscheiben. Und dann steigen sie irgendwie
ich
aus.
Ich habe das Video sogar gesehen. Ja,
ja. Ja, ja. Naja, an sich mag ich den Mann. Ich mag ja Stefano. Genau.
Stefano, das mag ich ja. Steph. Naja.
Also ich mag Mirka ja, ist kein potenzieller Folgentitel, ne?
Nee, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben bisher.
Nee, auf keinen Fall. Also das können wir ausschließen. Darf ich euch noch in eine Welt entführen?
Bitte.
Okay, und zwar schicke ich dann jetzt, cool, dass ich es wieder geschlossen habe. Ich habe mir eigentlich hier extra auf dem Laptop WhatsApp parallel aufgemacht, damit ich es euch schicken kann. Habe es jetzt einfach reflexartig wieder geschlossen. Schaut doch mal da rein. Kann ich euch da zu Weihnachten einen Gefallen tun?
Oh, nice.
Mit einer der Sachen. Kennst du das jetzt auch schon wieder? Bitte nicht.
Nee, ich habe nur die, okay. Halt die...
Ja, ja. Zur Erklärung, ich habe den Jungs jetzt gerade... Ich habe den Jungs jetzt gerade den Link zum Holger Rune Fanshop, habe ich jetzt gerade geschickt. Und ich finde den interessant. Sagen wir es mal so. Also kleiner Disclaimer vorweg, davon gehen schon auch Teile irgendwie an seine Stiftung, glaube ich. Nicht an eine, sondern an seine Stiftung. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Sachen, die man kaufen kann und die aufgerufenen Preise schon auch...
Hä, was meinst du, ein signierter Ball von US Open gebraucht für $35?
Auch fragwürdig, ganz genau. Oder was meinst du mit, das Geile ist, warte, dass das Where is Holger Rune Book?
Ja, das ist wirklich geil.
Das
finde ich aber funny.
Ja, aber auch da, also schaut mal, wie oft das vorkommt und warum hat es unterschiedliche Preise? Also die Signed-Variante auf Dänisch kostet 39 Euro und die Signed-Variante auf Englisch kostet 43 Euro. Haben die mehr Buchstaben oder was ist das Problem im Englischen? Ich habe auch, den gibt's jetzt nicht mehr. Ich habe einen gebrauchten Tennisschläger. Gab's auch schon
mal.
Schaut
mal das an, was ich euch geschickt habe.
Für 5.000 Euro gab's übrigens auch schon.
Schaut mal an, was ich euch geschickt habe.
Signed Wristband.
Achtet nicht auf das, was ich drunter geschickt habe, weil das gehört nicht in den Podcast, aber ein unterschriebenes Schweißband für $45 finde ich ja noch übler.
45, das ist alles. jetzt erst gesehen, was du geschrieben hast. Ja, das gehört dir wirklich nicht rein.
Aber das ist doch seltsam, oder?
Ja, ist wirklich seltsam. Aber ist, glaube ich, nur ein schlechtes Foto. Glaube ich. Aber wirklich strange. Vielleicht sehr viel trainierter die eine als die andere Seite. Aber ich finde die Preise einfach so hoch. Das ist halt wie so Influencer, die so ihre offensichtlich nicht volljährigen Follower dann ausnutzen für irgendwelchen Merch und mit denen so viel.
Tee? Eistee?
So viel Geld machen wollen.
Eistee wäre für uns. A-I-S-T-E. Oh Gott. So lange auf der Strecke geblieben.
Das ist ja wirklich das perfekte Produkt, was nie passieren Gott. Wird. Aber ist ja wirklich
gibt's,
perfekt.
Gibt's
ja, wir machen dann Shop? Einfach so Ice-Watches, also nur mit so Diamanten besetzte
Ice-Watches. Mama mia. Okay.
Iced out mit AIS geschrieben. Da ist schon viel möglich.
Ja.
Okay. Iced Tea.
Leute, freut euch mal.
Also ihr wisst, was ich meine. Oder so ein Poster, Game Set Match für 35 Euro. Schon...
Das ist ja herrlich.
Es ist so, warum Boto, so teuer? Ne? Warum so teuer? Ich verstehe es nicht. Und auch dann, dass das dann unterschrieben, also klar, und eine Unterschrift ist cool, aber jetzt, also ich habe jetzt ein paar Kritikpunkte, habe ich mir aufgeschrieben vorher. Findet ihr auch auf den unterschriebenen Trikots, den T-Shirts, die unterschrieben sind, ne? Findet ihr nicht, man hätte die Unterschrift ein bisschen größer und präsenter und liebevoller machen können? Als die für so 200 Euro in so eine Ecke zu klatschen, links unten und da unten. Weißt du, was man da sieht? Da sieht man, dass da so ganz viele aufeinandergelegt wurden, weil das kenne ich ja von unseren Autogrammstunden.
Ah ja, und dann so drüber.
Und dann wird nur kurz das unterste Ende hochgehoben, damit du schnell unterschreibst und dann wieder. Das haben wir bei unseren Autogrammstunden ja in den Vereinen auch oft gehabt, dass immer ganz unten war immer alles vollgeschrieben und wenn man ein bisschen weiter hätte hochklappen müssen, das Shirt, da ist schon alles leer gewesen. Und ich glaube, das gibt mir den Vibe. Und es ist so klein, es ist so, erwartet er, dass noch 30 andere Spieler darauf unterschreiben oder warum so winzig?
Ja, guter Punkt, aber sorry, ich bin gerade abgelenkt, weil ich hätte gerade richtig Bock, mir das Stockholm Open Towel zu kaufen. Das finde ich ziemlich nice.
Ist leider schon sold out, ne? Glaube ich.
Sold out, aber ja, glaubt ihr, die
stimmt,
Dinge
ja.
sind wirklich sold out oder glaubt ihr, das ist so ein bisschen.
Künstliche Verknappung?
Das ist ja.
Da hat einer aber noch ein MBA dran gelegt, der da im Team von Holger Rune arbeitet.
Ja. Und was ich irgendwo habe ich dann auch noch gesehen, das ist auch schon ein eigenes Buch über 22-Jährigen mit einer Halbfinalteilnahme beim Grand Slam oder so, ist vielleicht auch schon, ist ein little bit too early. Nur so ein,
ist es eine Biografie?
Nur so ein Müh. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Sag ich dir ehrlich, ich weiß
nee,
es nicht.
Oder? Nee, das ist doch so ein Kinderbuch oder sowas.
Meinst du nur ein Bilderbuch? Ach ja, übrigens. Also ich hoffe, wir sind uns alle einig, was das most random, also das
die Spielkarten.
Objekt ist da drin, ist ja wohl ganz eindeutig dieser unterschriebene Mickey Mouse Band.
Ja, das
okay,
ist,
aber das soll
das
er
ist
sein,
ihm
oder?
Halt. Er macht damit.
Ah, das ist er. Okay, ja, entschuldige. Dann habe ich da habe ich mich jetzt verrannt gerade. Verzeihung.
Wunderschön finde ich aber die. Es gibt die Playing Cards. Ne? Also sozusagen, es sind Spielkarten, ein ganz normales Spielkartenset mit ihm drauf immer auf den Karten, wie er Aufschläge macht und so. Aber die gibt es einmal in der Sand, in der Clay-Edition und einmal in der Hardcore-Edition.
Der Fanshop ist Gold, kann man nicht anders sagen.
Es ist wirklich nur geil.
Ja, also auch 40 Euro, weil da eine Unterschrift drauf ist.
Ja, leider ist die die Cap vom Giorgio Armani Exhibition Match schon weg, sonst hätte ich mir die, glaube ich, geschnappt.
Naja, gut, ich weiß ja, dass du bald Geburtstag hast und warum ist die wohl weg dann?
Hm? Alles okay. Aufgekauft.
Zähl doch mal eins und eins zusammen. Vor allem hast du bald Geburtstag, aber es musste in meine Argumentation rein.
Also was wäre, wenn du jetzt einen Fanshop aufmachst, du kaufst die Sachen von Holger Rune, die unterschrieben sind und unterschreibst sie auch noch und verkaufst sie dann nochmal.
So.
Das ist ein krankwitziger Gedanke.
Ja.
Ja. Was glaubt ihr? Wie würdet ihr es erstmal bewerben? Von Holger Rune getragenes Signed Paris Masters Shirt, von Mats Hummels erworbenes und erneut gesigntes. Ewig lange.
Ich will aber, dass du es beim Tennis anhast, bei einem privaten Tennisspiel, das dann auch verschwitzt ist und dann Matt One.
Auch in der Größe, Holger Rune ist doch auch, ist der nicht kleiner als du? Auch?
Nee, stimmt nicht.
Ein bisschen, aber der ist groß. Okay. Also es wäre, glaube ich, schon eng für mich, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so ganz albern aussehen würde.
Seid ihr kurz ready für ein Mini?
Holger Rune Größe, 1,88 Meter, also der ist nur ein bisschen kleiner. Okay. Ist natürlich nicht so krank muskulös, logisch, das ist fast kleiner, aber ihr wisst, was ich meine.
Jo, das passt perfekt für meine Überleitung, weil was tatsächlich hilft, wenn man krank muskulös ist, sind zwei Spiele. Ich würde euch gerne kurz mitnehmen und ihr sagt, welches Spiel ihr am liebsten jetzt, Freiluft, es ist Sommer, kann man überall machen wollen würdet, okay? Ist ein Mini-Edgy, aber dauert nur.
Also machst du das Mini-Edgy-Vorspiel zum großen
genau,
Edgy-Hauptthemenpunkt dann sehr gut.
Genau, also es sind zwei Spiele. Das erste Spiel würde ich beschreiben, es ist eine größere Fläche. In dieser Fläche, vornehmlich aus einem weichen Material wie zum Beispiel Erde, steckt ein riesengroßer Baumstamm. Dieser Baumstamm hat aber keine Äste mehr, sondern ist quasi befreit von allem. Und dann steht irgendwo circa 10 Meter entfernt eine Wassermelone. Und man muss mit einer Kettensäge diesen Ast so ansägen, dass er auf die Wassermelone fällt.
Ah, herrlich.
Sportart Nummer 1. Sportart Nummer 2 sieht folgendermaßen aus. Zwei, kann man glaube ich aus der Entfernung sagen, extrem testosteronbeladene Männer, Frauen habe ich bisher nicht gesehen in dieser Sportart, haben Rugbybälle in der Hand und stehen sich auch etwa 10 oder 20 Meter gegenüber. Und jetzt ist die erste Frage, was passiert?
Sag mir nicht, dass du das
hast. Was haben die in der Hand?
Die haben Rugbybälle in der Hand.
Also beide oder
ich,
sind
genau,
mehrere
ich geb,
Rugbybälle im Spiel.
Also der eine hat einen Rugbyball in der Hand, der andere nicht, fällt mir gerade auf, sorry.
Ich habe das hatte ich schon mal.
Genau, und jetzt, okay, dann ist
das,
egal.
Das,
weil dann
sie ineinander
ich,
laufen
warte,
einfach, oder?
Und jetzt wollte ich nämlich nur sagen, es ist von einem Account und der Account heißt der Punkt, Punkt, Punkt. Und die Caption ist, als Arzt bei Kampfsportveranstaltungen werde ich häufig gefragt, wie gefährlich Boxsport ist. Einige fordern sogar ein generelles Wettkampfsportverbot wegen der Risiken. Wo fangen wir an und wo hören wir auf? Wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das Video, sind einfach diese beiden Männer, die Vollgas gegeneinander laufen. Kopf voraus. Also und die Instagram-Seite heißt der Notarzt.
Und, aber der ist vor die Brust oder wo befindet sich der?
Der Ball, den Ball hat er halt in der Hand, in diesen, wo man ihn halt so reinnimmt, zum Laufen.
Ah, okay.
Ja. Und dann, ich glaube, das Ziel des Ganzen ist zu überleben. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, den Rugbyball aus der Hand zu...
Aber wer gewinnt, wer verliert?
Niemand. Tatsächlich gewinnen...
Krankenversicherung.
Genau.
Gesetzliche Krankenversicherung.
Genau. Die verlieren.
Das ist leider, diese Sportart hat leider relativ viel Zulauf mittlerweile.
Echt? Das hattest du schon mal, oder was?
Das hatte Luki schon mal. Man muss sagen, jede Sportart, das hätten wir doch auch langsam lernen können, in der sich vornehmlich Männer, aber nicht nur, aber vornehmlich Männer, sinnlos Gewalt antun. Hat immer relativ viel Zulauf. Ja. Kann man nicht anders sagen.
Running Straight heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat so einen ganz komischen...
nicht ganz passend eigentlich.
Aber wenn wir...
Aber auch es ist darauf bezogen, dass es nur sehr schwer heterosexuelle Männer machen dürfen.
Ja. Ach so. Ja. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht.
Männlicher Sport ist. Ja.
Das ist schön. Ich habe dazu auch noch zwei Edgys, oder hast du dazu noch was?
Nee, Jonas? Das war's. Aber ich wollte es nur loswerden. Ich wollte es in der letzten Folge schon machen.
Ja, netter kleiner Ausflug. Ist wunderbar.
Luki hat mal wieder den Edgy-Edgy-Edgy-Touch. Edgy-Touch.
Ich habe... Newsflash diesmal mit Tieren wieder. Und zwar zwei verschiedene Newsflashes. Und jetzt müsst ihr so ein bisschen bewerten. Natürlich auch, also zum einen die Verträglichkeit des Sports und zum anderen die Attraktivität des Sports. Weil da beißt sich die Katze nämlich in den Schwanz. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Mhm. So, und die erste Sportart. Wart ihr schon mal in Siena?
Ja.
Nein.
Okay. Du nicht, aber es gibt ja, Jonas, diesen riesen Platz in der Mitte von Siena, wo du da im Endeffekt im Kreis immer weiter nach unten gehst. Genau. So wunderschön. Und dieser Platz heißt Plaza wahrscheinlich.
Hoffentlich.
Oder Piazza. Piazza de Campo. So heißt dieser Platz. Riesig groß. So. Und dort findet wahrscheinlich seit 100.000 Jahren wieder, 700 Jahren, das Palio di Siena statt. Und das Palio di Siena findet zweimal jährlich statt, einmal im Juli, einmal im August. Und dort werden, und das liebe ich, ja, werden sozusagen in der Mitte des Platzes stehen alle Menschen in Siena offensichtlich, wenn man sich das mal anguckt. Und dann kommen Pferde mit Reitern. Diese Reiter haben aber keinerlei Sattel, sondern sind sozusagen einfach auf das Pferd draufgesetzt ohne Sattel, was ja immer sehr angenehm ist für alle Beteiligten. Und dann laufen diese Pferde im Kreis, so, um diese Menschen in der Mitte, ne, die so im Endeffekt da ja so ein bisschen abgesperrt sind. Jetzt ist natürlich dieser Platz kein perfekter Pferderennplatz. Dementsprechend sind die Kurven teilweise extrem, extrem. Und dort gibt es eine Kurve, und zwar die San Martino-Kurve, die ist auch so extrem scharf, dass dort wie mit Matten, wie mit diesen Schulbetonmatten, die Wände sozusagen abgeklebt sind. Weichbodenmatten, weil die Leute so schnell reiten, dass die mit den Pferden in diese Wände laufen, sozusagen. Ne? So. Jetzt ist es schöner, da gibt es wirklich interessante Videos, sich das mal anzugucken, weil es ein Spektakel. Und es ist auch so, dass die Pferde werden zugelost. Wer läuft da gegeneinander? Es gibt 17 Bezirke in Siena und da laufen dann immer 10 Bezirke. Die kriegen dann diese Pferde, die werden dann jedes Mal zugelost und die Reiter werden auch zugelost. Alles wird zugelost und dann laufen die gegeneinander. Jetzt ist das Ding, dass natürlich extrem viel passieren kann, wenn diese Leute da mit diesen Pferden auch in die Wände laufen. Deswegen gibt es ein Video auch, was häufiger nämlich passiert ist, dass bis zu 50% der Pferde ohne Reiter ins Ziel laufen.
Na klar.
Und das heißt dann Cavallo Scosso, das heißt dann im Endeffekt freies Pferd oder so. Und das Geile ist, ich glaube 2019 war das letzte Mal, da gibt es so ein Video zu, in dem gewinnt der erste und das zweite sind Pferde ohne Reiter, die sozusagen dieses Rennen gewinnen. Was unglaublich lustig ist natürlich. Und ein unglaubliches Spektakel, weil diese Pferde dann ja auch gebremst werden müssen von den Leuten. So, jetzt, ich gehe jetzt mal nicht auf die Risiken ein, die da gehe ich erstmal später ein. Das ist sozusagen Sportart Nummer 1. Sportart Nummer 2, wir befinden uns in Katar. Und in Katar ist was? Was Sand. Für Tiere gibt es dort?
Falken.
Viele? Falken auch, aber mit Kamele. Beinen.
Kamele.
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 Yes. Und Falken, aber mit Beinen.
Nein, Falken mit Beinen. Mit mehreren Beinen. So, und jetzt ist es so, dass das Kamelrennen zu unattraktiv war. Deswegen haben sie eine Sportart kombiniert mit dem Kamelreiten. Es ist kein Polo, was offensichtlich wäre.
Schießen.
Nee.
Ah, das finde ich auch.
Fußball.
Basketball.
Fast. Es ist Kamelhandball. So. Und beim Kamelhandball, das ist unglaublich geil, gab es jetzt auch Weltmeisterschaften, im Finale Katar gegen USA gespielt. Und dort ist es so, dass du auf dem Kamel sitzt. Und das Lustige ist auch da, die Zusammenfassungsvideos, die Spieler haben teilweise Kappen auf, in der nächsten Szene Helme, dann gar nichts, ich weiß nicht, was es zusammengeschnitten ist. Und dann, die laufen auf dem Kamel und werfen den Ball immer so in der Hand, alle paar Meter so hoch. Es ist sozusagen das Dribbeln. Und jetzt stellt euch vor, ein kleiner Ball, ne? Der ist so ein kleiner Ball, der so in die Hand passt. Da ist ein Tor. Und jetzt sagt mir mal, wie der Torwart, wie soll denn ein
auf dem Kamel.
Kameltorwart jemals einen Ball halten?
Wie groß ist dieses Tor?
Es ist größer als ein Hockeytor, ein bisschen größer als ein Hockeytor, aber es ist ja unten. Das heißt, du kommst da gar nicht hin.
Also das Tor wurde nicht hochgebaut quasi.
Nein.
Irgendwie erst auf 1,30 Meter beginnt.
Gebt es mal kurz ein. Ihr seid ja alle am
Kamel.
Seid ihr alle da. Und diese Tore, also das ist wirklich, wenn man sich das anguckt, es ist unglaublich langsam, dieser Sport. Unfassbar. Die Kamele rennen auch nicht, die Kamele gehen. So, und dann werfen die Leute den Ball hoch.
Das ist wirklich
sehr wenig
dynamisch.
Und dann werfen die Leute den Ball einfach immer unten auf die Füße und es ist immer zu 100% ein Tor. Es gibt keinen Moment, in dem es kein Tor ist.
Ganz kurz, dieses Dribbling ist ja auch schrecklich. Ich habe mir das ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Aber das ist ja wirklich wie, wenn so ein Kind, aber wirklich erst ein maximal vierjähriges Kind, so anfängt, so einen Ball hochzuwerfen und zu fangen.
Ja, genau.
Das kann nicht sein.
Ich liebe das.
Ich sehe aber, bei mir ist nicht mal ein Torwart im Tor.
Ja, doch, die stellen da teilweise Torwärter hin dann.
Die spielen da eine sehr offensive Art der Torwartverteidigung, Jonas. Das verstehe ich.
Auf eine Raute.
Ja, verstehe ich. Aber was man sagen muss, die Kamele sind schon ganz schön elegant eigentlich. Sie sind sehr erhaben. Wie sie über dieses Feld. Also ich finde, sie sehen so aus, als wüssten sie, dass sie was Einmaliges tun, was noch nie davor Kamele gemacht haben.
Und deswegen frage ich euch ja. Es klingt jetzt alles, wie es klingt. Aber am Ende sind es halt Kamele. Und Kamele sind ja nur geil.
Ja, klar.
Kamele sind ja viel bessere Pferde am Ende des Tages. Deswegen wollte ich mal wissen, was würdet ihr euch lieber angucken?
Ich gucke mir das jetzt gerade an. Ich bin noch in dem Video drin, ne? In dem Kamelhandball World Cup 2025 USA versus
USA gegen Oman. Ja, das höre ich mir noch an.
Und es ist wirklich ganz schlimm, weil auch einfach einmal gerade so eine Frau einfach einen Ball quasi so vors Tor auf den Boden geworfen hat und der dann einfach so langsam ins Tor gekullert ist.
Das Geile ist ja auch, wenn der Ball am Boden liegt, ist das Spiel ja sofort vorbei. Kann ja keiner aufhören.
Da gibt's ja logischerweise einen Schiedsrichter, oder?
Ja, klar.
Der ist aber auch ein Kamel.
Für alle, die das Ergebnis hier jetzt nochmal anschauen wollen, das Video und das Ergebnis nicht gespoilert haben wollen, die hören jetzt mal ganz kurz weg, weil der Oman schlägt die USA 25-16. Aber die USA scheinen nicht unzufrieden zu sein, weil das Video heißt am Ende A Great First Showing by Team
genau,
USA.
Genau, das war der Auftakt. Der internationale Kamel Handballauftakt.
Okay. Also ich würde es mir einmal anschauen, des Spaßes halber. Und danach nie wieder.
Ja, ich würde schon aber auch sicher gehen, dass ich was anderes zu tun hätte, während ich da bin. Also dass ich nicht nur Kamel Handball
so mitnehmen. Weißt du, was ist? Das ist so ein Spülmaschinen-Ausräumen-Video, was man so nebenbei gönnt. Oder Wäsche aufhängen.
Es ist so krank, wenn du so süchtig nach Content bist, dass du sogar beim Spielmaschinen ausräumen.
Ihr wisst doch, was ich meine. Da höre ich halt eigentlich einen Podcast natürlich normalerweise oder sowas.
Vielleicht
dauert
ja
auch nur eineinhalb Minuten.
Oder ich trinke einen AIS-Tee. So. Und dann.
Ein Soft-AIS habe ich gegessen. Ich habe.
Der Name gibt uns so viel her.
Ich habe noch eine Info für euch. Vielleicht beim Paleo. Die Sienna muss man sagen, dass in den letzten 50 Jahren 50 Pferde gestorben sind. Vielleicht deswegen sollten wir das vielleicht nicht in Zukunft angucken, aber das ist ja immer also, so.
Das klingt auch wirklich in jeder Hinsicht einfach nur schrecklich, was die da wieder
machen. Ich wollte gerade sagen, Kamelhandball ist ja super entschleunigend.
Das ist super entschleunigend. Jetzt ist aber beim Palio di Siena, ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, es wurde nämlich in einigen Filmen aufgegriffen, unter anderem
in James Bond, Der Morgen stirbt nie.
In James Bond, Ein Quantum Trost.
Das war so klar.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der zu Beginn in Siena spielt, werden Szenen des 2007er Palios gezeigt. Und jetzt auch im Film Der Brummbär von 1986 bildet das Rennen einen Teil der Kulisse. Der Brummbär.
Der Brummbär, na klar.
Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab.